18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Stippvisite im Kampfgebiet. Die deutsche Kanzlerin besucht Athen und bleibt ziemlich standhaft. Endspurt aufs Präsidentenamt. Im Moment liegt Mitt Romney besser im Rennen als Obama. Dann der Aufstieg der Tobin-Steuer. Ein paar Cent auf den Aktienhandel könnten Milliarden bringen. Und schließlich auf den Spuren eines Phänomens.
Sie sind eine ganz konstante Persönlichkeit, die nicht so leicht wackelt und auch keine privat auch irgendwie angenehm ist.
Angela Merkel im Spiegel, ihre Parteifreunde. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Angela Merkel hat lange zugewartet, bis sie doch noch in das krisengeschüttelte Griechenland reiste. Doch was die deutsche Kanzlerin als Unterstützungsaktion für den Athener Sparkurs verstand, empfanden viele Griechen als bloße Provokation. Sie gingen heute zu Zehntausenden auf die Straße und demonstrierten. Nicht nur friedlich. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Mit Trommeln und Blechschüsseln machen griechische Demonstranten Stimmung gegen Angela Merkel. Zehntausende haben sich am Syndarma-Platz vor dem griechischen Parlament versammelt, um gegen den Besuch der deutschen Bundeskanzlerin zu protestieren. Die meisten friedlich. Die Nachricht auf den Plakaten ist eindeutig. Merkel, geh nach Hause. Und Merkel, du bist unerwünscht. Doch während vor dem Parlament die Menge tobte, fand ganz woanders im abgesperrten Maximou, dem Amtssitz des griechischen Premierministers, das Treffen zwischen der deutschen Kanzlerin und Andonis Samaras statt. In der anschließenden Pressekonferenz zeigte Merkel ihre Solidarität mit Griechenland. Sie lobte die Anstrengungen der griechischen Seite.
Ich bin heute hierher gekommen in dem festen Wissen und Bewusstsein, dass die Periode, die Griechenland durchlebt, gerade für die Menschen in Griechenland eine ausgesprochen schwierige Phase ist, dass viele Menschen leiden, dass ihnen viel abverlangt wird. Und genau deshalb möchte ich auch sagen, dass ein großes Stück des Weges wirklich zurückgelegt ist. Wir haben gestern in der Eurogruppe gehört, der Finanzminister, dass es Fortschritte gegeben hat, aber auch unsere Gespräche machen das ganz deutlich, dass es jeden Tag im Augenblick Fortschritte gibt bei der Bewältigung der schwierigen Aufgabe.
Und auch der griechische Premier zeigte sich sichtlich zufrieden und versprach, mit den Reformen weiterzumachen. Wir sind entschlossen, unseren Verpflichtungen nachzugehen und die Krise zu besiegen. Griechenland muss in der Eurozone bleiben und die Reformen umsetzen, die wir schon seit langem hätten umsetzen müssen. Große Hilfszusagen gab es also auch diesmal nicht. Merkels Besuch hat einen eher symbolischen Charakter. Sie stärkt der griechischen Regierung den Rücken, mit den Reformen weiterzumachen. Reformen, gegen die die eigene Bevölkerung weiterhin auf die Straße gehen wird.
Merkels Besuch, eine heikle Mission, doch hat sich der Aufwand für die griechische Regierung gelohnt? Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Simon Loi und dort geht's zunächst um Geld.
In der EU kommt die Finanztransaktionssteuer nun doch, allerdings nur in einem kleinen Kreis. 11 EU-Länder haben sich dafür ausgesprochen, im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit eine solche Steuer einzuführen, darunter Deutschland und Frankreich. Auch Italien und Spanien seien nun dafür, sagte EU-Steuerkommissar Schemetta in Luxemburg. Die beiden Länder galten lange als Wackelkandidaten. Die neue Steuer will den Finanzsektor an den enormen Kosten der Finanzkrise beteiligen. Der Handel mit Anleihen und Aktien soll mit einem Mindestsatz von 0,1% besteuert werden. Die französische Nationalversammlung hat sich für den europäischen Fiskalpakt ausgesprochen. 477 Abgeordnete stimmten dafür, 70 dagegen. Der Fiskalpakt sieht unter anderem eine Schuldenbremse in 25 der 27 EU-Staaten vor. Das heißt, diese Staaten dürfen sich nicht übermäßig verschulden. Bei Verstößen gelten automatische Sanktionsmechanismen. Die Vorlage geht nun noch in den französischen Senat. In der syrischen Hauptstadt Damaskus haben Rebellen nach eigenen Angaben einen Selbstmordanschlag verübt auf Gebäude der Luftwaffe. Dabei seien Dutzende Menschen getötet worden, berichten syrische Menschenrechtsbeobachter in London, die den Rebellen nahestehen. Eine islamistische Gruppe bekannte sich im Internet zum Attentat. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief die syrische Führung zu einer sofortigen, einseitigen Waffenruhe auf. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, die SIK, will sich nicht weiter befassen mit dem Datendiebstahl im Nachrichtendienst. Untersuchen soll die Sache die Geschäftsprüfungsdelegation, die die Oberaufsicht hat über den Nachrichtendienst. Zum Auftritt des Chefs des Nachrichtendienstes Markus Seiler gestern vor der Kommission sagte deren Präsidentin Chantal Galladé, dieser Auftritt sei offen, souverän und glaubwürdig gewesen. Zum Datendiebstahl sei nichts Neues bekannt geworden, außer dass er nicht über Wochen erfolgt sei, sondern innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Dranbleiben will die Sicherheitspolitische Kommission dafür beim Kauf des Kampfjets Gripen. Sie hat ihre Subkommission beauftragt, vor allem das Rahmenabkommen mit Schweden zu prüfen und die geplanten Gegengeschäfte genauer anzuschauen. Der Bundesrat dürfte nächsten Monat dem Parlament das Rüstungsprogramm mit den Kampfjets vorlegen. Die Schweizer Privatbank Julius Baer hat angekündigt, bis zu 1000 Stellen zu streichen. Dies nachdem sie das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank of America Merrill Lynch übernommen hat. Welche Standorte vom Abbau betroffen sind, wollte Konzernchef Golardi nicht sagen. Ein Bankensprecher sagte lediglich, Anpassungen seien vor allem dort geplant, wo Überlappungen entstünden, also beispielsweise in Genf oder London. Mit dem Stellenabbau will Julius Baer nach eigenen Angaben die Kosten reduzieren. Im Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland liegt das Bundesamt für Zivilluftfahrt Vorschläge vor, wie der Staatsvertrag umgesetzt werden könnte. In einem Bericht sind insgesamt 6 mögliche Anflugrouten auf den Flughafen Zürich vorgesehen. Gemäß einem Sprecher des Bundesamtes dürften der Osten und der Norden der Schweiz künftig mit mehr Fluglärm rechnen müssen. Die betroffenen Kantone, der Flughafen Zürich und die Flugsicherung Skyguide können sich bis Mitte November zu den Vorschlägen äußern. Mit speziellen Fallen haben sie es geschafft, die kleinsten Teile der Materie zu manipulieren und zu messen, und zwar ohne diese Teilchen zu zerstören. Für diese bahnbrechende Forschung haben die beiden Quantenphysiker Serge Haroche aus Frankreich und David Wineland aus den USA den Nobelpreis für Physik bekommen. Damit seien erste Schritte getan zu extrem schnellen Computern und zu noch präziseren Zeitmessungen, teilte das Nobelpreiskomitee in Stockholm mit. Quantenpartikel messen, ohne dass diese kaputt gehen, sei etwa so, wie wenn man einen Kuchen esse, ihr aber nachher noch da sei, sagt ein Mitglied des Nobelkomitees. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.649 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.492 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.21.03 gehandelt und der Dollar zu 94.03. Und das Wetter? Morgen im Norden bewölkt und teilweise kräftiger Regen, im Süden teils sonnig und nur selten nass. Im Norden um 16, im Süden bis 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Große Geste, kleine Geschenke. Angela Merkel reist nach Athen und verspricht Hilfe für das Gesundheitswesen. Hehres Ziel, erster Schritt. 11 EU-Länder wollen den Aktienhandel besteuern. Dann der Riss durchs Land. Bei der EU-Politik brauchen Frankreichs Sozialisten die Opposition. Ganz links hagelt es nämlich Kritik.
Le pseudo-pacte de croissance n'est qu'un rideau de fumée.
Ein Pseudopakt, nur Schall und Rauch, schimpft ein Kommunist. Das Rote Kreuz im Weißen Fels, die Arbeit des IKRK wird immer komplizierter. Wir brauchen mehr Geld, sagt der neue Präsident. Außerdem mehr Bahnhof, weniger Wohnraum.
Est-ce que vous avez déjà reçu cette brochure?
La brochure.
Alors on va pouvoir
toutes les améliorations qu'on va faire.
Wie Regierungsrätinnen in der Westschweiz für ihre Pläne werben und schließlich im Zickzack steil nach oben. Was macht die deutsche Kanzlerin eigentlich so erfolgreich? Ein Besuch an der Basis ihrer Partei. Kopf hoch und durch. Wenn Angela Merkel ein Ziel hat, dann erreicht sie es auch. Und wenn es nur eine Blitzreise ist, wie heute die nach Athen. Zehntausende von wütenden Griechen haben sie dort zum Teufel gewünscht. Bei der Regierung aber war die gestrenge Sparpolitikerin aus Berlin willkommen. Ministerpräsident Samaras erhoffte sich von ihr ein kleines Entgegenkommen in schwieriger Zeit. Ich bin jetzt verbunden mit Rodothea Seralidou in Athen. Hat sich denn die Hoffnung erfüllt?
Ja, man kann sagen, die großen Geschenke, sprich eine verlängerte Übergangszeit zur Umsetzung der Reformen, das war ja der große Wunsch der griechischen Regierung, die hatte Frau Merkel nicht im Gepäck. Dafür hat sie aber ein positives Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, dass Griechenland in der Eurozone bleiben muss, dass Griechenland auf dem rechten Weg der Reformen ist und auch, dass die Opfer des griechischen Volkes langsam die ersten Früchte tragen. Es ist wirklich ein symbolbehafteter Besuch, der nicht zu unterschätzen ist und deswegen auch die griechische Regierung zufriedenstellt. Merkel hat allerdings eine Hilfestellung in den Reformanstrengungen erwähnt, und zwar die Reformen im Gesundheitswesen und in der Verwaltung. Da will die deutsche Regierung Griechenland unter die Arme greifen.
Vor dem Besuch hatten die internationalen Geldgeber nochmals Druck gemacht. Bis zum 18. Oktober muss Griechenland seine Sparziele umsetzen, wenn es die nächste Hilfstranche von, glaube ich, 31 Milliarden Euro will. Daran ändert sich also nichts.
Nein, daran ändert sich definitiv nichts. Und das machte die Pressekonferenz nach dem Treffen zwischen der Bundeskanzlerin und Premier Samaras sehr deutlich. Also beide betonten, an den Reformen führt kein Weg vorbei. Die Bundeskanzlerin hat zwar die Anstrengungen gelobt, aber auch betont, dass Athen in diesem Weg weitermachen muss. Das heißt, in den nächsten Tagen müssen wichtige Reformen durchs Parlament gebracht werden. Und das Sparen, das muss weitergehen. Also daran geht wirklich kein Weg vorbei.
Trotzdem, Bundeskanzlerin Merkel wollte in Athen ja auch etwas Gutwetter machen, zeigen, dass sie mitfühlt mit dem Leid der griechischen Bevölkerung. Ist ihr das gelungen?
Den meisten Menschen hier ist dieses Mitgefühl relativ egal, muss ich gestehen. Die Probleme, die sie haben, bleiben. Ihre finanzielle Situation, sie wird von Tag zu Tag schlimmer. Und die meisten Menschen, mit denen ich auch heute auf der Straße gesprochen habe, die sagen, was soll uns da Frau Merkel erzählen, also mit ihrer Solidarität und ihrem Mitgefühl. Also das Sparprogramm, das bleibt ja. Und tatsächlich ist es so, dass gerade die griechische Regierung an dem neuen Sparprogramm arbeitet. Und das muss noch von der Troika abgesegnet werden. Deswegen ist es noch nicht vorgestellt worden. Aber man weiß jetzt schon, dass auch dieses Programm vor allem eins kürzen wird, und zwar Gehälter und Renten. Und deswegen kann hier das Volk wirklich mit dem Mitleid der deutschen Bundeskanzlerin nicht viel anfangen.
Angela Merkel ist auf Einladung von Ministerpräsident Samaras nach Griechenland gekommen. Kann er denn jetzt die Einladung als Erfolg verbuchen?
Teilweise. Also es war schon vorher damit zu rechnen, dass Angela Merkel mit keinen sehr großen Geschenken kommen würde. Also es war natürlich die Hoffnung, aber dennoch, die deutsche Regierung hat es vorher schon dementiert. Also es gibt keine großen Geschenke. Es ist ein Besuch, um die griechische Regierung zu stärken, um die Solidarität zu zeigen und auch ja, Rückenwind zu geben. Also dass Griechenland wirklich ein Europartner bleiben muss. In dieser Hinsicht kann man schon sagen, dass die griechische Regierung zufrieden sein kann und dass Samaras es als Erfolg sehen kann. Es hängt davon ab, was für Hoffnungen und Erwartungen er hatte. Also ich glaube schon, dass er insgeheim wusste, Angela Merkel kann von sich aus keine großen Versprechungen machen. Von daher war dieser Symbolcharakter und dieser Besuch wirklich eine wichtige Etappe, würde ich sagen, auch in den Beziehungen zwischen den zwei Ländern.
Das war Rodothea Seralidou direkt aus Athen. Elf EU-Länder sind grundsätzlich bereit, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Das ist doch bemerkenswert. Die Diskussion um eine solche Steuer, auch als Tobin-Steuer bekannt, ist nämlich Jahrzehnte alt. Gute Idee, hieß es zumeist, aber nur, wenn die ganze Welt mitmacht. Die große, von den Finanzmärkten verursachte Krise hat die Diskussion neu angefacht. Und plötzlich, siehe da, scheint die Idee Chancen zu haben. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Seit Jahren kämpft dafür die Idee. Immer wieder musste er sich sagen lassen, sie sei gefährlich, populistisch, unrealistisch. Und jetzt das.
Today we have received a clear and a very welcome signal that there will be enough member states on board for an EU financial transaction tax.
Er habe heute das klare und erfreuliche Signal bekommen, dass jetzt genug EU-Länder hinter einer Finanztransaktionssteuer stünden, so der zuständige EU-Kommissar Schemeta. Es ist die erste gute Nachricht nach einem langen Rückzugsgefecht. Zunächst hatte die EU im Rahmen der G20 dafür gekämpft, dass eine solche Steuer weltweit eingeführt wird. Dann wollte sie die Steuer in den 27 EU-Ländern einführen und dann nur noch in den 17 Euro-Ländern. Und jetzt haben also Deutschland, Frankreich, Portugal, Belgien, Slowenien und Griechenland schriftlich zugesagt. Mündliche Zusagen gibt es von Italien, Spanien, Estland und der Slowakei. 11 Länder. Diese Koalition der Willigen ermutigt die Kommission, das vor einem Jahr präsentierte Modell einer solchen Steuer auszuarbeiten.
I proposed this tax as a source of new revenue from an undertaxed sector and a means of encouraging more responsible trading.
Mit seinem Vorschlag würden neue Einnahmen generiert von einem Sektor, der zu wenig Steuern bezahle, und der Finanzhandel würde ruhiger, verantwortungsbewusster. Wie das? Eine Finanztransaktionssteuer beißt an der Börse zu. Jedes Mal, wenn ein Papier den Besitzer wechselt, fällt eine klitzekleine Abgabe an. Viele Käufer und Verkäufer würden das kaum merken. Spekulanten, die viel kaufen und verkaufen, würden stärker zur Kasse gebeten. Bedrohlich wäre die Steuer für Hochfrequenzhändler, die kleinste Kursschwankungen ausnutzen, indem sie in Sekundenbruchteilen kaufen und verkaufen. Der klassische Einwand gegen eine solche Steuer lautet, wer sie einführt, schadet sich, weil er den Handel nicht verhindert, sondern nur vertreibt, zum Beispiel nach New York. Die EU-Kommission will mit ihrer Steuer deshalb nicht an der Börse ansetzen, sondern bei den Käufern und Verkäufern selber. Wer in einem der 11 Länder ansässig ist, bezahlt die Steuer, egal ob er sein Geschäft in Paris abwickelt oder in New York. Wie das im Detail funktioniert, muss die Kommission jetzt bis im November austüfteln. Wenn alles rund läuft, könnte die Steuer schon nächstes Jahr eingeführt werden. Doch die Kommission muss auch noch nachweisen, dass ihre Steuer tatsächlich keine schlechten Auswirkungen hat. Weder für die 11 EU-Länder, die sie erheben wollen, noch für die anderen. Denn auch eine Koalition von Willigen darf in der EU nur mit dem Segen der Mehrheit aller EU-Länder voranschreiten. Und die große Frage sei, was man mit den neuen Einnahmen machen würde, so Steuerkommissar Schemeta. Die EU-Kommission möchte sie direkt in die EU-Kasse leiten. Einige Länder würden lieber ihre eigenen Kassen füllen. Viele offene Fragen also. Aber wenn man sich erst einmal auf die Steuer an sich geeinigt habe, so Schemeta, werde man schon einen Weg finden, dieses Geld auch auszugeben. Und wenn dann eines Tages tatsächlich Einnahmen fließen, so wohl die Hoffnung in Brüssel, dann könnte aus einer Steuer für 11 Länder allmählich eben doch eine für 17 Länder werden oder 27 Länder oder gar für die Länder dieser Welt.
Urs Bruderer aus Brüssel. Im französischen Parlament gab es heute rote Köpfe. Grund war der EU-Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin. Im Wahlkampf hatte François Hollande noch dagegen gewettert. Als gewählter Präsident kämpfte er jetzt zusammen mit seinem Premierminister Jean-Marc Ayrault für die Annahme des Vertrags. Die Opposition wirft Hollande vor, er sei wankelmütig und habe als Krisenmanager versagt. Trotz aller Polemik, das Parlament hat heute Ja gesagt zum Vertrag. Für François Hollande ist die Geschichte trotzdem ziemlich peinlich. Aus Paris, Rudi Meder.
So wie Nicolas Sarkozy und Angela Merkel den EU-Fiskalpakt für mehr Budgetdisziplin ausgehandelt haben, so hat ihn die französische Nationalversammlung verabschiedet.
L'Assemblée nationale a adopté.
Präsident Hollande hebt zwar immer wieder als Erfolg hervor, dass die EU auf seine Initiative einen Wachstumspakt beschlossen habe, doch für die Kritiker des Vertrags ist dies nur Kosmetik. Der Kommunist André Chassaigne.
Le pseudo-pacte de croissance n'est qu'un rideau de fumée. Il a été mis en avant par le président de la République pour faire passer la pilule du traité de l'austérité signé par Nicolas Sarkozy.
Dieser Pseudo-Wachstumspakt ist nur ein Trick, damit wir die bittere Pille schlucken. Doch die Warnungen vor einer schweren Krise und einem Kollaps des Euro taten ihre Wirkung. Regierungschef Jean-Marc Ayrault.
La conséquence d'un rejet, d'un refus de la ratification, ce serait, et vous le savez bien, une crise politique et l'effondrement de l'Union monétaire.
Die Folgen eines Neins wären eine politische Krise und der Zusammenbruch der Europäischen Währungsunion. Peinlich ist nur für die Regierung, das eigene Lager war in der Frage nicht geeint. Der linke Flügel der Sozialisten, etwa 20 Abgeordnete, die Mehrheit der Grünen, die der Regierung ebenfalls angehören, haben dem Vertrag nicht zugestimmt. Ein Nein kam auch von den Kommunisten, die die Regierung von außen unterstützen. Für den renommierten Politologen Gérard Grinberg ist das alles andere als überraschend. Für ihn ist klar, dass es bei Europa entscheiden die Linke gar nicht mehr gibt.
On voit bien que plus le gouvernement va être obligé de prendre des mesures qui sont dans la ligne de la dynamique européenne et plus il sera difficile pour la gauche d'exister en tant que gauche. Voilà.
Je mehr die Regierung gezwungen ist, pro-europäische Entscheide zu fällen, desto weniger kann die Linke als vereinigte Linke existieren. Das Problem von Hollande ist, dass er eine pragmatische, pro-europäische Politik verfolgt, sich in diesem Punkt aber nicht von der Rechten unterscheidet. Er kann seine Politik also nicht richtig kommunizieren. In Fragen der europäischen Integration, des Abtretens von Souveränität, der Sparpolitik zur Sanierung der Finanzen, in diesen Fragen haben die radikalen linken Kräfte eine fundamental andere Auffassung als die gemäßigten Linken. Dieser Bruch, so die Analyse, geht sehr tief. Das gleiche Problem stellt sich aber auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Die extreme Rechte pocht wie die extreme Linke auf die nationale Souveränität und möchte den Euro am liebsten abschaffen. Für Professor Grinberg ist klar, die Europafrage spaltet die Nation. Der Gegensatz links-rechts spielt immer weniger eine Rolle.
Tant que la question au fond de la construction européenne n'est pas résolue, je pense effectivement que le clivage gauche-droite aura moins de signification, en tout cas en matière gouvernementale. Il en aura peut-être encore un peu en matière idéologique, mais en matière de politique gouvernementale, il n'en aura plus.
Frankreich brauche dringend ein neues Wahlsystem mit mehr Proporz, das die Mitte stärke. Denn es brauche auch in Zukunft eine Zusammenarbeit des Zentrums. Nur so sei es möglich, Reformen zu beschließen wie den EU-Fiskalpakt, der eine strenge Budgetdisziplin vorschreibt.
Heute, in exakt 4 Wochen, entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner, wer die nächsten 4 Jahre im Weißen Haus verbringt. Präsident Barack Obama oder dessen Herausforderer Mitt Romney. Das Rennen ist noch immer völlig offen, aber der Wind scheint sich gedreht zu haben. Vorteil Romney. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Es ist immer etwas los, sagte in der Nacht auf heute der bekannte Fernsehmoderator David Letterman in seiner Late-Night-Show. Derzeit würden gerade die Nobelpreise vergeben.
Always something going on, you know what it is? It's Nobel Prize season. Are you aware they're passing out the Nobel Prize? Earlier today, the medical team who received a Nobel Prize for reviving the Mitt Romney campaign brought it back to life.
2 Mediziner seien mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die Verdienste bei der Wiederbelebung des Mitt Romney-Wahlkampfs. Das ist nicht nur eine Pointe. Mitt Romney scheint in jüngster Zeit tatsächlich aufzuleben, allerdings ohne Hilfe der Spitzenmedizin. Es war sein Auftritt in der ersten Präsidentschaftsdebatte, die dem Wahlvolk zu Hause vor den Bildschirmen ganz offensichtlich Eindruck gemacht hat. Laut Umfragen hat Barack Obama seinen leichten Vorsprung auf Romney eingebüßt. Die Institute Gallup und Rasmussen sehen die beiden Kandidaten nun Kopf an Kopf. Laut dem Pew Research Center würden heute sogar 49% der Stimmen an Romney gehen, nur noch 45% an Obama. Die Zahlen sind freilich mit Vorsicht zu genießen. Das Rennen dauert noch 4 Wochen, das ist eine lange Zeit. Außerdem handelt es sich hier um nationale Umfragen. Die sagen, wer am meisten Stimmen gewinnt. Wahlsieger ist im US-Präsidentschaftswahlkampf aber nicht, wer die meisten Stimmen macht, sondern wer die Mehrheit der 538 Elektoren gewinnt. Es ist möglich, dass der Sieger die Mehrheit der Elektoren hat, aber nicht die Mehrheit der Stimmen. Deshalb sind Umfragen in Bundesstaaten deutlich relevanter. Die aber dürften dem Obama-Team noch mehr Sorgen bereiten. Romney spürt derzeit nämlich auch in einigen matchentscheidenden Swing States den Wind im Rücken. In Florida zum Beispiel liegt er neuerdings mit Obama gleich auf, in Virginia noch knapp zurück, in Ohio hat er den Rückstand deutlich reduziert. Obama und dessen Leute versuchen mit Werbespots und Fernsehauftritten Gegensteuer zu geben. Ungewohnt, denn sie waren in diesem Wahlkampf selten in der Defensive. Gut möglich, dass die Umfragewerte bald schon wieder in eine andere Richtung kippen. Zum Beispiel nach einem überzeugenden Auftritt Obamas bei der nächsten TV-Debatte. Dass er beim ersten Mal nicht überzeugte, gibt mittlerweile sogar Obama selber zu. Bei einem Wahlkampfauftritt in San Francisco sagte er zu anwesenden Musikern, diese würden jede Nacht fehlerfrei auftreten.
They just perform flawlessly, night after night. I can't always say the same.
Das kann ich von mir selber nicht immer behaupten.
Das war Beat Soltermann. Es ist 18 Uhr und 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit den folgenden Fragen. Schöner wohnen oder leichter pendeln? Weniger helfen oder mehr sparen? Und schließlich, was weiß Angela Merkel eigentlich übers Kuchenbacken? Seit 100 Tagen steht der frühere Diplomat Peter Maurer an der Spitze des IKRK. Er übernahm das Präsidium in einer schwierigen Zeit, geprägt von immer neuen Konflikten, mit immer mehr Akteuren, immer neuen Kriegsformen und immer raffinierteren Waffensystemen. Und das alles vor dem Hintergrund drohender Finanzengpässe. Zum ersten Mal äußert sich Maurer jetzt öffentlich über die Herausforderungen für die bekannteste humanitäre Organisation der Welt, über seine Ziele und seine Prioritäten. Aus Genf, Fredrik Steiger.
Peter Maurer fährt mit dem Elektrofahrrad zur Arbeit, wenn er in seinem Büro arbeitet. Seit er IKRK-Präsident ist, war er aber sehr oft weg. In Syrien, in Afghanistan, zur UNO-Generaldebatte in New York, am blockfreien Gipfel in Teheran. Er traf sich schon mit mehr als 40 Außenministern. Sein Ziel?
Mit wichtigen Partnern des IKRK zu diskutieren, um ihre Unterstützung zu bitten, aber auch um zu sehen, wie sie allenfalls vor Ort durch politische Unterstützung dem IKRK helfen können.
Von seinem Vorgänger Jakob Kellenberger habe er das IKRK tadellos übernommen. Der Ruf hervorragend, die Angestellten motiviert, die Finanzen solid.
Ich bin vraiment très reconnaissant à mon prédécesseur de m'avoir mis.
Doch ein Selbstläufer ist der humanitäre Multi mit einem Budget von über 1 Milliarde Franken nicht. Und Maurer ist keiner, der einfach vorgespurte Wege weitergeht. Er ist zwar primär Repräsentant und Mittelbeschaffer, aber mehr als seine Vorgänger dürfte er auch nach innen wirken, was IKRK-Mitarbeiter bereits spüren und viele schätzen.
Rien qui n'est pas intéressant, c'est-à-dire, on est quand même responsable pour l'ensemble de l'organisation.
Ihn interessiere schlicht alles, was mit seinem neuen Amt zusammenhänge, sagt er. Bei Schlüsselthemen wird er sich zweifellos einmischen. Eine Schlüsselfrage ist für ihn die Personalpolitik.
Il faut certainement réfléchir à la politique de personnel de l'organisation et voir comment on arrivera.
Wie stellt eine so groß gewordene Organisation sicher, dass sie ständig genügend gute Leute findet für die ebenso anspruchsvollen wie gefährlichen Aufgaben? Und wie schützt sie ihre über 13.000 Angestellten, gegen die praktisch wöchentlich irgendwo ein Anschlag versucht werde?
Si je regarde les 100 derniers jours, il se passe presque pas une semaine sans qu'on ait une attaque.
Ein anderes Schlüsselthema ist für Peter Maurer das enorme Wachstum des IKRK. Auf die Frage, ob dieses weitergehen könne und solle, äußert er sich zunächst zurückhaltend.
Ich denke nicht, dass wir in der nächsten Zeit ein so großes Wachstum notwendigerweise sehen werden, aber vieles hängt im Humanitären von den Bedürfnissen ab.
Und von den Finanzen. Noch sind dem IKRK die ganz großen Geldgeber USA, Schweiz, EU oder Großbritannien treu.
Ich hoffe natürlich, dass so wie in der Vergangenheit auch durch die Qualität der Arbeit, durch die Geschwindigkeit, mit welcher das IKRK fähig ist, die notleidenden Bevölkerungen zu erreichen, dass wir einen überzeugenden Punkt machen, auch bei neuen Donatoren, dass sie uns unterstützen werden.
Doch bisher gelang es kaum, solche neuen Geldgeber zu finden, etwa im Kreis neureicher Länder wie Südkorea, Singapur oder Saudi-Arabien oder gar unter Schwellenländern. Dass neuerdings Russland und China kleine Beiträge beisteuern, wertet Peter Maurer bereits als Erfolg.
La Russie et la Chine sont devenus ces deux dernières années de nouveaux donateurs du CICR.
Doch vor einer Fundraising-Großoffensive warnt er. Denn mögliche Geldgeber müssten die Neutralität und Unparteilichkeit des IKRK vorbehaltlos akzeptieren.
Si on n'a pas de consensus clair, c'est peut-être pas vraiment dans l'intérêt d'avoir 1 ou 2 millions de plus.
Er erachtet es als gefährlich, wenn das IKRK abhängig würde von Ländern, die mit ihren Spenden politische Ziele anstrebten und die dann dem IKRK Auflagen machen möchten. Die Gefahr, humanitäre Hilfe zu politisieren, wachse. Man spreche heute von humanitären Korridoren, von humanitären Flugverbotszonen.
Aujourd'hui, on parle souvent des espaces humanitaires, des corridors humanitaires, des no-fly zone humanitaires.
Wenn aber das IKRK nicht weiter wachsen kann und soll, dann muss es künftig öfters Nein sagen. Man müsse sich, so Peter Maurer, überlegen, wie eng man humanitäre Hilfe definiere und ob sie auch Anschubhilfe nach Konflikten oder gar langfristige Entwicklungshilfe umfassen soll.
Est-ce que c'est l'humanitaire restreint ou c'est un peu plus large, n'est-ce pas?
Maurer dürfte die Grenzen etwas enger ziehen. Das heißt aber, er wird mehr Partnerschaften eingehen müssen, auch mit der UNO. Zu ihr hielt das IKRK bisher Distanz, denn die UNO ist naturgemäß hochpolitisch. Das Rote Kreuz aber will unpolitisch bleiben. Maurer scheint willens, Zäune einzureißen.
J'espère bien aussi que c'est une organisation qui ne se gêne pas de coopérer avec les autres et en même temps de rester.
Wohlwissend, dass das heikel ist.
J'ai essayé de travailler un peu sur les partenariats onusiens.
Kooperieren, ohne sich zu kompromittieren. Das ist ein Drahtseilakt, bei dem Peter Maurer all sein diplomatisches Balancevermögen brauchen wird.
Personen pendeln täglich mit dem Zug zwischen Lausanne und Genf. Bis 2030 sollen es laut SBB doppelt so viele sein. Bereits heute sind manche Züge völlig überlastet. Die Infrastruktur der Bahn muss also dringend angepasst werden. Priorität hat dabei der Ausbau der Bahnhöfe von Lausanne und Genf. Heute haben die beiden zuständigen Regierungsrätinnen von Genf und der Watt im Zug Broschüren verteilt, die zeigen, wie die Bahnhöfe dereinst aussehen sollen. Ein heikles Thema, denn in beiden Städten müssen dem Großprojekt mehrere hundert Wohnungen weichen. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson.
7.45 Uhr im Bahnhof von Lausanne. Der überfüllte Regio-Express fährt ab nach Genf. Nuria Gorite und Michelle Künzler, die Verkehrsministerin von der Watt und Genf, starten ihre Charmoffensive.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez déjà reçu cette brochure?
La brochure.
Alors on va vous voir.
Toutes les améliorations qu'on va faire
vous expliquer sur la ligne.
Mehr Komfort in den Zügen, mehr Verbindungen und vor allem größere Bahnhöfe verspricht die Infobroschüre, die die beiden den Pendlern verteilen. In den letzten 10 Jahren haben sich die Passagiere auf dieser Strecke verdoppelt, von 25 auf 50.000. Bis 2030 rechnet Nuria Gorite sogar mit 100.000 Pendlern.
Nous avons besoin d'agrandir ces gares parce que au quotidien, tous les jours, il y a aujourd'hui 50.000 personnes qui empruntent cette ligne et en raison de la progression démographique très importante, on estime qu'en horizon 2030-2040, il y aura 100.000.
Deswegen brauche es die Vergrößerung der Bahnhöfe, meint die Wattländer Regierungsrätin. Der Bahnhof in Lausanne wird länger, die Perrons werden breiter. Das ist nötig, denn zu Stoßzeiten platzt der Bahnhof aus allen Nähten. Der Genfer Bahnhof Cornavin soll sogar 2 neue Gleise erhalten, so Michel Künzler.
Ce qui est prioritaire, c'est d'avoir 2 voies supplémentaires à Cornavin.
Heute hat der Hauptbahnhof der Westschweizer Finanzmetropole gerade mal 3 Gleise für Intercity-Züge. Was auffällt, vom viel diskutierten 3. Gleis zwischen Lausanne und Genf ist nicht mehr die Rede.
Il y a pas besoin forcément d'avoir une infrastructure à 4 voies ou à 3 voies sur toute la longueur. Faut déjà permettre cette évolution là.
Erst müssten die Bahnhöfe ausgebaut werden, dann könne man weiterschauen, meint Michel Künzler. Die beiden Politikerinnen haben leichtes Spiel. Schließlich sind mehr Züge, sprich mehr Sitzplätze, im Interesse der Pendler, die heute oft stehen müssen.
Oui. Du coup, ça veut dire agrandissement, donc il y aura plus de trajets, plus de trains disponibles, donc.
Doch wie so manche gute Idee hat auch diese eine Kehrseite. Für die Vergrößerung des Bahnhofs Cornavin müssen im Genfer Arbeiter- und Sozialquartier Les Grottes 370 Wohnungen weichen. Ein notgedrungenes Übel zum Wohle der Mehrheit, meint diese Frau.
Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que ça aidera en effet beaucoup de gens. Alors c'est en effet triste de devoir déloger des gens comme ça, mais qu'il faut les aider et trouver quand même des solutions alternatives avant de mettre en place le projet. Mais je pense qu'il faut passer par là, malheureusement.
Man müsse den Menschen, die ihre Wohnung verlieren, einfach helfen, eine neue zu finden. Die SBB haben dafür bereits einen Plan zur Hand, erklärt der Projektverantwortliche Laurent Staffelbach.
Wir haben in Genf 230 Sozialwohnungen in Entwicklung, die am Markt kommen werden, bevor man mit den ersten Abbrüchen anfangen werden. Also wir haben Lösungen zu bieten.
Diese Idee kann Andrea Poncioni wenig abgewinnen. Er wohnt gleich neben den Gleisen im Quartier Les Grottes und lehnt sich auf gegen einen solchen Ausbau des Bahnhofs.
In Realität, le rythme de la construction à Genève est très faible. Il y a très peu de terrain, il y a très peu de projets, il y a une longueur de procédure qui est très importante.
Bei der grassierenden Wohnungsknappheit in Genf und den wenigen Bauflächen glaube er nicht, dass diese Wohnungen rechtzeitig bereitstehen werden. Die Bewegung, der Poncioni angehört, hat ein Gegenprojekt zur geplanten Bahnhofserweiterung vorgeschlagen. Zwei neue Gleise ja, aber unterirdisch. So müssten keine Wohnungen abgerissen werden, das der Vorteil. Laurent Staffelbach von der SBB befürchtet aber einen großen Nachteil.
Es ist eine Tatsache, dass diese Variante circa dreimal mehr kostet als die oberirdische Variante.
Stimmt nicht, sagt Andrea Poncioni. Seine Idee würde genauso viel kosten wie jene der SBB. Denn damit könne man auf die Entschädigung für die Anwohner verzichten, sowie auf die Kosten für den Bau von Neuwohnungen.
L'avantage de creuser sous l'existant sans devoir acheter quoi que ce soit.
Beide Vorschläge liegen nun bei der ETH Lausanne. Sie überprüft die Projekte auf ihre Kosten. Im zentralen Punkt sind sich aber alle einig, der Bahnhof Genf muss ausgebaut werden.
Das war ein Beitrag von Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson. Gestern war sie in Düsseldorf bei der gebeutelten CDU-Parteibasis an einer sogenannten CDU-Regionalkonferenz. Heute war sie in Athen zur Rettung des Euro. Angela Merkel gilt als wichtigste und mächtigste Frau Europas und vielen außerhalb Deutschlands ist ihre enorme Popularität ziemlich rätselhaft. Peter Vögeli hat die Bundeskanzlerin bei der CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf beobachtet und ihrem Erfolgsrezept nachgespürt. Hier seine Erkenntnisse.
Liebe Frau Bundeskanzlerin, ich finde, Sie haben heute ein schönes Kostüm an. Schwarz-Grün steht Ihnen gut.
Es ging um Politik, um Schwarz, die CDU und die Grünen und es ging um alles. Es war wie eine Sprechstunde bei der Mutter der Nation. Mit allem, was ihr Herz drückte, wandte sich die CDU-Basis an Merkel. Von Griechenland bis zur Kuchenbackverordnung, von der Rentenbenachteiligung von Müttern bis zur neuen Vorschrift, dass man für das öffentliche Abspielen von Musik Gebühren bei der GEMA, der Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, zahlen muss.
Ich würde Sie bitten, den Griechen klarzumachen, dass wir hier im Rest von Europa keine Lust haben, bis 67 zu arbeiten, damit die Griechen mit 60 auf Rente gehen.
Wir haben eine Hygieneverordnung, die noch nicht mal mehr zulässt, einen Kuchen zu backen für den Kindergarten, Fahrfest und anderes. Und die GEMA wird demnächst dafür sorgen, dass wir in keinem Kindergarten mehr Kinderlieder singen können.
Bitte sorgen Sie dafür, dass wir bei der nächsten Rentenreform, die ja jetzt ansteht, dass wir diese Rentengerechtigkeit erreichen für die Frauen.
Und für alles hatte Angela Merkel eine Antwort. Sie warb sehr um Verständnis für die Griechen, im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen harschen Tonfall.
Die Aufgaben, die Griechenland zu bewerkstelligen hat, sind alles andere als einfach. Wir haben auch schwierige Zeiten schon mitgemacht. Das heißt, wir wissen auch, wie das auch an der Seele knabbert, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Es kommt auch sehr darauf an, wie man miteinander spricht. Ob man sich unterstützt, ob man Hilfe anbietet oder ob man sozusagen vom hohen Ross herab etwas tut.
Merkel brachte sachliche Argumente.
Was das Renteneintrittsalter anbelangt, die Griechen haben jetzt gerade beschlossen, dass nicht im Jahre 2029 der Renteneintritt 67 Jahre sein wird, sondern unmittelbar sofort geltend die Erhöhung des Renteneintrittsalters, sofort.
Sie interessierte sich für die Kuchenbackverordnung und bewies Humor in Sachen Gebühren.
Man kann ja wirklich fast kein kleines Fest mehr feiern, weil man sich dumm und dämlich bezahlt hat. Das ist sonst müssen wir noch ein Volk von Komponisten werden. Wir führen nur noch Uraufführungen auf allen Volksfesten. Aber nein, ich Sie kriegen noch mal eine Antwort, aber das ist nicht so einfach, daran zu kommen.
Merkel ist sachlich, sattelfest, gab sich sehr normal und auch an Details interessiert. Das kommt gut an.
Sie ist eine ganz konstante Persönlichkeit, die nicht so leicht wackelt und auch keine privat auch irgendwie angenehm ist. Ich weiß auch nicht.
Ich würde sagen, gute Ausbildung, klares Konzept und Stehvermögen.
Und der frühere CDU-Generalsekretär Peter Hinze ergänzt:
Hier kann jeder alles sagen und dann kommt auch schon mal was Skurriles vor, was die Menschen umtreibt, wie das mit dem Kuchenbacken, Kindergärten. Ernste Fragen wie das mit der Rente oder aber auch das Euro-Thema, was haben Sie ja gemerkt, die doch vielen irgendwo auf der Seele liegt. Sie ist durch diese Form ja stark geworden. Sie hat diese Regionalkonferenzen erfunden, es ist ihre Idee.
Ein raffiniertes Konzept. Denn, so der Politikwissenschaftler und Merkel-Biograf Gerd Langguth:
Diese Regionalkonferenzen haben alle keine Entscheidungsberechtigung. Also sie hebelt sozusagen die innerparteiliche Demokratie auf diese Weise aus.
Mit solchen Regionalkonferenzen hat sich Merkel 2000 an die Spitze der Partei gebracht. Angie riefen sie damals im Saal. Sie regiert teilweise an der Partei vorbei und ihre Macht beruht auch darauf, dass sie sich direkt an die Basis wendet, auf ihre Popularität und ihren enorm guten Umfragewerten. Dass sie oft ihre Politik geändert hat, dass sie politisch pragmatisch bis manchmal in Richtung Unkenntlichkeit agiert, stört bislang nur den politischen Gegner. Und es war der frühere SPD-Chef und Vizekanzler unter Merkel, Franz Müntefering, der die berühmte Geschichte von der Pilotin Merkel erfunden hat und sie gerne auch Radio DRS erzählt.
Also ich habe sie dann immer so qualifiziert und glaube, so ist sie auch. Wenn man in ein Flugzeug steigt, das sie lenkt, muss man keine Angst haben. Die ist technisch sehr gut. Du stürzt garantiert nicht ab. Das Problem ist, du weißt nicht, wo du landest. So ist das. Da ist sie sehr flexibel und also die würde auch keine Hemmungen haben, alle unsere Themen aufzunehmen und zu machen, wenn sie sehe, dass sie damit dann auch gewinnt. Da muss man immer mit rechnen.
Bislang sei genau das ihre Stärke, sagt Politikwissenschaftler Langguth.
Ja, es stimmt schon. Merkel ist eine pragmatische Problemlöserin. Sie ist keine Ideologin. Und weil sie keine Ideologin ist, wie sagte neulich ein führender SPD-Politiker, ja, deswegen macht sie eben alles richtig.
Ein Grund dafür sei:
Also ich denke zum Beispiel als frühere Bürgerin der Ex-DDR. Von daher ist auch zu erklären, dass sie alles Ideologische ablehnt. Denn sie kommt ja aus einem Staat, in dem die Ideologie, in diesem Falle die marxistisch-leninistische Ideologie, eine so große Rolle spielt.
Und
Merkel ist vom Typ her jemand, die sehr genau abwägt und sehr überlegt, nützt es ihr, nützt es der Machterhaltung oder nützt es ihr nicht.
Langguth kritisiert auch diesen Pragmatismus.
Also, ob ich das gut finde, da habe ich auch meine Zweifel, weil auch ich natürlich gerne wissen möchte, wo steht eigentlich die Kanzlerin in vielen Fragen. Aber bisher hat ihr der Erfolg recht gegeben.
In der Düsseldorfer Mitsubishi-Halle singt die CDU zum Schluss die Nationalhymne. Und ein Journalistenkollege lästert:
Die Kanzlerin hat heute einen sehr guten Beitrag geleistet, aber man muss schon sagen, streckenweise wirkt es so wie die Sendung mit der Maus. Es war sehr viel runtergebrochen auf sehr einfache Formulierungen.
Doch die Sendung mit der Maus, wo vieles sehr einfach und sachlich erklärt wird, ist genau deshalb so populär. Kein unkluges Konzept also.
Den Eindruck könnte man gewinnen, ja, das ist in der Tat so.
Peter Vögeli über das Phänomen Merkel. Sie hören das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin für die Nachrichten. Christian Moser am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.